Risiken und Früchte teilen. Die Einsicht in das kollektive Wesen der Innovation sollte zu einer gerechteren Aufteilung der aus dem Innovationsprozess erwachsenden Früchte führen. Das kollektive Narrativ außen vor zu lassen und das Verdienst lediglich einigen Einzelnen zuzuschreiben, hat unsere Ansicht darüber ausgeformt, wem die Rechte am geistigen Eigentum gehören sollen, welcher Preis für ein Medikament akzeptabel ist, wer an einer neuen Firma oder einem technologischen Fortschritt finanziell beteiligt sein sollte und was einen fairen Steuerbeitrag darstellt. Diese Kluft zwischen der kollektiven Verteilung der Risikonahme bei der Innovation und der individualisierten, privatisierten Art der Aufteilung ihrer Früchte ist die jüngste Ausprägung der Rente. Gegenwärtige Geschichten über Wert, Wohlstandsschaffung und Risikonahme, die dem Beitrag einzelner Erfinder und Kapitalisten einen besonderen Rang einräumen, führen zu Denkweisen, denen zufolge es akzeptabel ist, die Früchte der Innovation unter ihnen aufzuteilen, ganz nach dem Konzept des gerechten Lohns. Dieser Begriff war bereits bei John Locke, 1632 bis 1704, von zentraler Bedeutung. Sein Konzept des individuellen Anspruchs auf das Produkt der Arbeit fußte freilich auf einem Produktionssystem, bei dem die individuelle Arbeit sowohl wichtiger als auch einfacher zu identifizieren war als heute, wo kollektive Beiträge von zentraler Bedeutung für ein von Technologie getriebenes Wachstum sind. Das hat Herbert Simon 1916 bis 2001 hervorgehoben, der sich einen Namen mit dem Studium organisatorischer Entscheidungsprozesse gemacht und dafür 1978 den Nobelpreis für Ökonomie bekommen hat. Wenn wir uns selbst gegenüber großzügig sind, überlegte Simon, könnten wir, so nehme ich an, behaupten, wir hätten etwa ein Fünftel unseres Einkommens verdient. Der Rest dieses Patrimoniums erwächst uns daraus, Mitglieder eines enorm produktiven Gesellschaftssystems zu sein, das einen großen Schatz an physischem Kapital und einen noch größeren Bestand an intellektuellem Kapital angehäuft hat, an Wissen, Fertigkeiten und organisatorischem Know-how, das uns allen gehört. Indem Sie dieses kollektiv geschaffene Gesellschaftssystem ignorieren, meinen bestimmte Individuen einen größeren Anteil am Einkommen einer Nation verdient zu haben, als ihr eigener Beitrag rechtfertigen würde. Vor allem jedoch hat dieses Hinwegsehen über das Kollektiv Einfluss auf Steuer-, Patent- und preispolitische Entscheidungen genommen, was wiederum die Dynamik der Ungleichheit schürt. Hier stellt sich die Frage: Was können wir dagegen tun? Politische Entscheidungen sollten mit der Einsicht in das kollektive Wesen des Innovationsprozesses beginnen. Könnten wir angesichts der immensen Risiken, die der Steuerzahler auf sich nimmt, wenn der Staat in visionäre neue Ideen wie das Internet investiert, nicht Mittel und Wege finden, die Früchte der Innovation im selben sozialen Maß zu teilen wie die damit verbundenen Risiken? Um hier nur einige der möglichen Mittel und Wege zu nennen: die Deckelung der Preise für mit öffentlichen Mitteln entwickelte Medikamente, Bedingungen für eine staatliche Unterstützung, wie etwa die Forderung, dass Gewinne anstatt in spekulative Aktienrückkäufe wieder in die Produktion zu gehen haben, die Möglichkeit einer Beteiligung der einen oder anderen Behörde am Kapital oder an Lizenzeinnahmen aus den Technologien, deren Entwicklungsphase sie finanziert haben. Oder indem wir an Firmen einkommensabhängige Kredite vergeben, wie an Studenten. Wie es Investitionen in der Frühphase von Technologien mit ungewissen Aussichten so an sich haben, zieht man weit mehr Nieten als Siegerlose. Auf jedes Internet, eine Erfolgsstory staatlicher Finanzierung für die Vereinigten Staaten, kommen reihenweise Concords, ein Fass ohne Boden für Frankreich und Großbritannien. Nehmen wir nur die Zwillingsgeschichten von Solyndra und Tesla. 2009 erhielt Solyndra, ein Solarzellen-Startup, einen garantierten Kredit über 535 Millionen Dollar vom US-Energieministerium. Im gleichen Jahr bekam der Elektroautohersteller Tesla Motors einen ähnlichen Kredit über 465 Millionen Dollar. In den Jahren darauf hatte Tesla immensen Erfolg und die Firma bezahlte den Kredit 2013 zurück. Solyndra dagegen meldete 2011 Insolvenz an und wurde unter Finanzkonservativen zum Inbegriff für die traurige Bilanz des US-amerikanischen Staats, wenn es darum geht, mit seinen Investitionen auf Sieger zu tippen. Selbstverständlich kann es nicht ausbleiben, dass der Staat, der als Risikokapitalgeber fungiert, Fehlschläge einstecken muss. Viele sogar. Das Problem ist nur, dass er im Gegensatz zu Risikokapitalfirmen auf den Kosten dieser Fehlschläge sitzen bleibt, während er an den Erfolgen eher selten verdient. Im Falle von Solyndras Pleite hat der Steuerzahler die Zeche bezahlt. Von Teslas Profiten sah er dagegen so gut wie nichts. Merkwürdigerweise hatte der Staat 3 Millionen Tesla-Aktien verlangt, für den Fall, dass das Unternehmen den Kredit nicht bedienen könnte. Fast möchte man meinen, der amerikanische Staat hätte Interesse an Anteilen gescheiterter Unternehmen. Tesla hat den Kredit 2013 zurückgezahlt. Und hätte sich der Staat an Tesla für den Erfolgsfall beteiligt und nicht für den Fall einer Pleite, hätte er die Verluste seiner Investitionen in Solyndra mehr als wettmachen können. Das Jahr, in dem Tesla seinen staatlichen Kredit bekam, ging die Firma mit einem Eröffnungskurs von $17 pro Anteilschein an die Börse. Zu dem Zeitpunkt, als sie den Kredit zurückzahlte, war ihr Papier $93 wert. Kurz darauf hatte sich der Kurs verdoppelt. Was die Medikamentenpreise anbelangt, täten wir, anstatt uns auf die so umstrittene wie willkürliche Quantifizierung der Kosten für die Gesellschaft im Falle einer Nichtbehandlung zu konzentrieren, besser daran, uns der Produktionsseite der Pharmaindustrie und ihren Wechselbeziehungen mit verwandten Industrien anzunehmen, wie der biochemischen und den Herstellern medizinischen Geräts. Wir könnten die Preise so gestalten, dass die Produktion von tatsächlich benötigten Medikamenten gewährleistet bleibt und die Menge eher nutzloser MeToo-Präparate reduzieren. Wir könnten die Medikamente an jeden ausgeben, der sie braucht, und für eine stete und zielgerichtete Forschung und Entwicklung neuer Medikamente sorgen. Bei einem System dieser Art müssen Medikamentenpreise nicht notwendigerweise über den Herstellungskosten liegen. Wir könnten zum Beispiel Patente auf pharmazeutische Produkte abschaffen und für einen preislichen Wettbewerb sorgen, dessen Belohnungen für staatliche wie private Akteure Anreize für gezielte pharmazeutische Innovationen sind. Durch den verstärkten Einsatz von mit Markenpräparaten identischen Generika könnten wir Medikamente auf breiter Basis zugänglich machen und Pharmafirmen dazu bringen, sich auf bahnbrechende Innovationen zu konzentrieren, anstatt auf die Produktion von MeToo-Präparaten oder Aktienrückkäufe, die nur die Preise ihrer Papiere hochtreiben sollen. Die Politik sollte sich über die Identität aller Akteure in diesem Prozess im Klaren sein, um zu verhindern, dass Trittbrettfahrer von öffentlich finanzierten Innovationen profitieren und dass die, die sich als Marktführer zu etablieren vermögen, allein kassieren. Anstatt Mythen um bestimmte Akteure in der Innovationswirtschaft, wie etwa die Risikokapitalisten, zu kreieren, sollten wir die Phasen erkennen, in denen diese Akteure von Bedeutung sind. Die Steuerpolitik könnte dahingehend geändert werden, die eigentlichen dynamischen Verbindungen zwischen den an der Innovation beteiligten Akteuren zu fördern, zum Beispiel indem sie die Früchte und Steuervorteile, deren Risikokapitalisten sich erfreuen, mehr an den im Vergleich zu anderen Stakeholdern tatsächlich eingegangenen Risiken ausrichten. Die Einsicht in die Rolle des Staates als Investor dort, wo der Unternehmenssektor sich nicht finanziell engagieren möchte, in den hochriskanten Frühstadien oder in der Grundlagenforschung, impliziert aber auch spezielle politische Maßnahmen. So sind etwa die Steuervorteile für Forschung und Entwicklung so zu gestalten, dass gewährte Subventionen eher zu benötigten als nur zu potenziell profitablen Investitionen animieren. Auch der Umgang mit Angestellten ist hier von Bedeutung. Wann immer ein erfolgreiches Unternehmen, meist im Namen der Shareholder Value, Beschäftigte entlässt, besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die unseligen Opfer ihre Zeit in das Unternehmen investiert haben, um im Fall eines Erfolgs etwas von den Früchten ihres Engagements zu sehen. Mit ihrer Entlassung gehen sie leer aus, während andere, wie etwa Risikokapitalgeber, die erst in einer späteren Phase dazukamen, einen unverhältnismäßig großen Anteil an den Gewinnen kassieren. Der Beitrag der Angestellten zum Unternehmen hat einen besseren Schutz verdient. In europäischen Hauptstädten, Berlin und Paris zum Beispiel, arbeitet man daran, Unternehmen wie Airbnb, Uber und Netflix mittels bestimmter Konditionen in die Schranken zu weisen. Es ließen sich Patentpools einrichten, die den Einsatz von Patenten für bestimmte Zielsetzungen garantieren. Der Staat könnte sich Aktienpakete oder Lizenzzahlungen vorbehalten, wenn er in hochriskanten Bereichen in Produkte oder Technologien investiert. Die Preise von mit öffentlicher Unterstützung entwickelten Produkten lassen sich so aushandeln, dass sie den Beitrag der öffentlichen Hand reflektieren. Big Data lassen sich so verwalten, dass sie die öffentlichen Daten und die öffentlich finanzierte Infrastruktur reflektieren, auf denen sie aufbauen. Dies alles bedeutet weniger Wind, um technologische Fortschritte zu machen, als um die kollektiven Beiträge, die sie geschaffen haben, und sie so zu verwalten sind, dass ein öffentliches Gut entsteht.